Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident testet den neuen Jabodetabek LRT und setzt auf dessen Sicherheit. TNI spielt eine Rolle bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Bewohner von Puncak auf Papua. Indonesiens Gesundheitsministerium ermöglicht Praktika für 16 indonesische im Ausland abgeschlossene Fachärzte. Indonesien erhofft sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit Südkorea beim Bau der neuen Hauptstadt Nusantara. Der Besuch des PMK-Minister und des Leiters der Agentur BNPB in Sinak verlief reibungslos. Das indonesische Landwirtschaftsministerium achtet angesichts von El Nino auf die Ernährungssicherheit in Südkalimantan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, den 3. August, den integrierten Crossrail-Zug oder LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi-Jabodetabek vom Bahnhof Harjamukti in Depok West Java zum Bahnhof Dukuh Atas in Jakarta getestet. Er rief die Ministerien, Behörden und Regionalregierungen, die für den Betrieb der LRT verantwortlich sind, auf, die Sicherheitsaspekte der Passagiere zu überprüfen, bevor den LRT für die Öffentlichkeit betrieben werden soll. Der Präsident betonte, dass die Regierung die Bereitschaft für alle Dinge priorisiere, bevor das Verkehrsmittel am 18. August kommerziell in Betrieb genommen werden soll. Die Jabodetabek LRT verwendet eine modernere Technologie als die Jakarta MRT oder die Süd-Sumatra LRT und vertritt die dritte Generation der Züge mit dem Automatisierungsgrad 3. Mit dieser Technologie können die Züge oder Fahrer betrieben werden und der Abstand zwischen den Zügen wird so reguliert, dass er kürzer ist und ein konstanter Sicherheitsabstand eingehalten wird. Die indonesische Sozialministerin Tri Risma Hari Ini sagte, die indonesischen Streitkräfte TNI haben eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für Bewohner gespielt, die aufgrund extremer Wetterbedingungen im Bezirk Puncak in Zentralpapua hungerten. Sozialministerin Risma sagte am Donnerstag, den 3. August in Jakarta, dass die Personal des indonesischen Sozialministeriums als sie vor etwa 2 Wochen von der Katastrophe erfuhr, keine Transportmittel erfinden konnte, um Hilfsgüter zu den Bewohnern der Distrikte Agandugume und Lambewi zu transportieren. Daher bat die Sozialministerin Risma den TNI-Oberbefehlshaber Admiral TNI Yudo Margono um Unterstützung. Darüber hinaus spendete der TNI-Oberbefehlshaber 3,6 Tonnen Hilfsgüter. Die insgesamt verteilte Hilfe für hungernde Bewohner betrug rund 25,15 Tonnen. Sozialministerin Risma sagte, die Verteilung der Hilfsgüter sei mit Pastor Delius Wenda als Leiter der Kingmi-Klasse des Distrikts Agandugume koordiniert worden, der die beiden Distrikte vertrat. Das indonesische Gesundheitsministerium ermöglichte Praktika für 16 Indonesier, die ihre Ausbildung zum Facharzt im Ausland abgeschlossen haben, um in verschiedenen Regionen des Landes zu arbeiten. Sie wurden entsprechend der nationalen Bedarfsplanung geschult und in einer Gesundheitseinrichtung untergebracht. Die Generaldirektorin für Gesundheitspersonal Arianti Anaya erklärte am Donnerstag, den 3. August in Jakarta, dass die 16 Ärzte für kompetent erklärt, entsprechend der nationalen Bedarfsplanung mit Hilfsgütern versorgt und in Gesundheitseinrichtungen untergebracht worden seien. Arianti Anaya sagte weiter, das Praktikum sei ein Teil des Anpassungsprogramms für Fachärzte für ausländische Absolventen mit dem Ziel, Gesundheitspersonal in alle Ecken Indonesiens zu verteilen gewesen. Diese Fachärzte hätten unterschiedliche Hintergründe und Disziplinen. 3 Ärzte für orthopädische Traumatologie, 3 Ärzte für innere Medizin, 4 Ärzte für Geburtshilfe und Gynäkologie, 1 Augenarzt, 4 Ärzte für Dermatologie und Venerologie und 1 Kinderarzt. Alle seien in 16 regionalen Allgemeinkrankenhäusern in ganz Indonesien untergebracht worden. Ihr zufolge gibt es viele Faktoren, die den Erfolg des Programms beeinflussen, einschließlich der hohen Beteiligung von Fachärzten, die zuvor im Ausland gearbeitet haben, um sich und ihr Wissen Indonesien zu widmen. Die indonesische Regierung hofft, die Zusammenarbeit mit Südkorea beim Bau der neuen Hauptstadt Nusantara in Ost-Kalimantan zu stärken. Laut Fat Nabil A. Mulacela, dem stellvertretenden Direktor für Ostasien des indonesischen Außenministeriums, kann Indonesien aus den Erfahrungen Koreas lernen, das auch seine Verwaltungshauptstadt von Seoul nach Sejong verlegt hat. Nabil sagte am Mittwoch bei einem Workshop über die indonesisch-koreanischen Beziehungen in Jakarta, während Indonesien einen Masterplan erstelle und eine neue Hauptstadt entwerfe, hätten zahlreiche Beratungen zwischen der indonesischen Hauptstadtbehörde und der koreanischen Seite stattgefunden. Die Beteiligten seien bereit, ihre Erfahrungen und bewährten Verfahren auszutauschen. Die beiden Länder kooperieren auch in der Entwicklung einer Infrastruktur für Trinkwasser in der Hauptstadt Nusantara. Indonesien und Südkorea haben 102 Absichtserklärungen zum Bau der neuen Hauptstadt unterzeichnet, einschließlich des Baus von 20% an benötigten Bewässerungskanälen. Der koordinierende Minister für humanitäre Entwicklung und Kultur, Muhajir Effendi, und der Leiter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, BNPB, Suharyanto, führte am Donnerstag, den 3. August, einen Arbeitsbesuch in Sinak im Bezirk Puncak in Zentralpapua durch. Der Polizeichef von Puncak, Polizeikommissar Nyoman Punia, sagte Antara am Donnerstag, den 3. August in Jayapura, dass es während des Arbeitsbesuchs in Sinak, dem Gebiet, in dem die humanitäre Hilfe zur Verteilung an Agandugume und Lambawi aufbewahrt wird, sicher sei. der Regional Sekretär von Puncak Darwin Tobing erklärte separat, dass die vom Sinak-Distrikt übergebene Hilfe in Form von 100 Lebensmittelpaketen einer Einheit zusammengerollter Zelte, einem Sack Matratzen, 5 Einheiten Generatoren und 2 Kartons Kleidung erfolgte Pakete. Das indonesische Landwirtschaftsministerium legt bei der Bewältigung der Auswirkungen von El Niño großen Wert auf die Ernährungssicherheit in der Provinz Südkalimantan. Der Generalinspekteur des Landwirtschaftsministeriums, Jan S. Maringka, sagte am Donnerstag, den 3. August in Banjarbaru, Südkalimantan als eine der nationalen Reis- oder Lebensmittellagerprovinzen müsse vor der Bedrohung durch El Niño oder Phänomenen, die auf landwirtschaftlichen Flächen Dürre verursachen, gerettet werden. Er hofft, dass der interne Kontrollapparat der Regierung und die Strafverfolgungsbeamten an der Formulierung strategischer Schritte und der Aufgabenverteilung zwischen der Zentral- und Regionalregierung sowohl auf Provinz- als auch auf Bezirks- und Stadtebene beteiligt werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.596,23 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.303,90 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.198 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Of Indonesia.
Liebe Hörer, der Kommentar hat heute das Thema Aung San Suu Kyi bekommt sechjährige Haftstrafverkürzung. Myanmars Militärjunta gewährte Aung San Suu Kyi am Dienstag Gnade. Durch diese Benachrichtigung wird die Haftstrafe von Aung San Suu Kyi von der eigentlich vorgesehenen 33-jährigen Haftstrafe um 6 Jahre verkürzt. Der Sekretär des Myanmarischen Militärrats, Generalleutnant Aung Lin Dwe, sagte laut Antara den 2. August, dass diese Maßnahme ergriffen worden sei, um Seelenfrieden auf menschliche Rücksichten während eines heiligen religiösen Moments zu schaffen. Die Gnadegewährung von Aung San Suu Kyi wurde von vielen Seiten kritisiert. Zitiert von Tempo.co sagte Kim Ares der Sohn von Aung San Suu Kyi, das die Verkürzung der Haftstrafe sechs Jahre keine Bedeutung habe, da seine Mutter immer noch im Gefängnis sei. Ihm zufolge versucht die Militärjunta Myanmars, sich zu verbessern. Er forderte die Regierungen westlicher Länder auf, den Druck auf die Militärjunta Myanmars zu erhöhen. Neben Kim Ares kritisierte auch Dr. Yang Heli, der frühere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Myanmar, die Gewährung der Gnade für Aung San Suu Kyi. Am Dienstag, den 1. August, sagte er vor Channel News Asia, dass die Reduzierung der Haftstrafe der ehemaligen Myanmar-Führerin Aung San Suu Kyi Teil der Bemühungen der Militärjunta sei, die Unterstützung des myanmarischen Volkes zu gewinnen. Neben dem Wunsch, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen, ist die Gewährung der Gnade auch ein Versuch der Militärjunta, sie von der internationalen Gemeinschaft als legitime Regierung Myanmars anerkennen zu lassen. Daher ermahnte er die internationale Gemeinschaft, sich nicht von den Maßnahmen der myanmarischen Militärjunta täuschen zu lassen. Eine diplomatische Quelle, die nicht ihren Namen nennen wollte, bezeichnete die Benachrichtigung laut Metcompunkts Idee vom 1. August als kosmetischen Schritt. Im Wesentlichen hofft die internationale Gemeinschaft, wie die oben genannten Zahlen zeigen, dass Aung San Suu Kyi freigelassen wird. Die Freiheit von Aung San Suu Kyi ist wichtig, um die komplizierten Probleme Myanmars zu lösen. Die Lösung der komplizierten Probleme Myanmars fordert einen inklusiven Dialog. Das Zustandekommen eines inklusiven Dialogs wird mit ziemlicher Sicherheit die Beteiligung von Aung San Suu Kyi erfordern. Jegliche Verhandlungen mit der Opposition erfordern mit ziemlicher Sicherheit die Beteiligung von Aung San Suu Kyi. Wenn Aung San Suu Kyi noch im Gefängnis wäre, wäre es fast schwierig, einen inklusiven Dialog mit ihr zu führen. Die Länder, die unter dem indonesischen Volk sind, Mitglieder der Vereinigung Südostasiatischer Nationen ASEAN sind, bemühen sich darum, durch inklusiven Dialog Frieden in Myanmar zu schaffen. Die Freilassung von Aung San Suu Kyi wird mit großer Spannung erwartet, damit ein von der ASEAN vorangetriebener, inklusiver Dialog positive Ergebnisse für den Frieden in Myanmar bringen kann. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Areal 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Verweis, dass sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 4. August in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 4. August 1949, als das erste Hatta-Kabinett endete. Das erste Hatta-Kabinett war das siebte von Indonesien gebildete Kabinett. Auf Befehl von Präsident Soekarno wurde Muhammad Hatta am 23. Januar 1948. Muhammad Hatta wurde Premier Minister Cuden Kabinettsmitglieder gehorten, Agus Salim als Außenminister, A.A. Maramis als Finanzminister und Hamengkubuwono IX als Verteidigungsminister. Als er zur niederländischen Militäraggression Cui kam, die mit einem Angriff auf die damalige indonesische Hauptstadt Yogyakarta am 19. Desember 1948 begann, wurden Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir und mehrere andere Personen verhaftet, dan wurde es die Notstandsregierung der Republik Indonesia auf der Insel Sumatra unter der Führung von Syafruddin Prawira Negara gebildet. Aber das erste Hatta-Kabinett wurde nie aufgelöst. Nachdem die politische Führung am 13. Juli 1949 wieder angetreten war, setzte das erste Hatta-Kabinett sein Mandat fort, bis es am 4. August erneuert wurde. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 4. August 1961, dem Geburtstag von Barack Obama. Der 4. August ist ein wichtiger Tag für Barack Obama, den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Barack Obama wurde am 4. August 1961 in Honolulu, Hawaii geboren. Er hat amerikanisches und kenianisches Blut. Obama wurde als Sohn von Barack Obama aus Kenia und Ann Dunham geboren. Im Laufe seiner Karriere in der Politik wurde Barack Obama im 1996 in den Senat von Illinois gewählt. Im Jahr 2004 zog er in den Senat der Vereinigten Staaten ein. Obama wurde am 26. Januar 2009 als Präsident vereidigt. Danach wurde er 2012 als US-Präsident wiedergewählt und endete am 26. Januar 2017. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 4. August 1992, als Indonesien sein erstes Gold bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona gewann. Indonesian erste Gold Medaille bei Olympischen Spielen wurde von Susi Susanti überreicht. Sie gewann den Badminton Einzeltitel der Frauen. Im letzten Spiel traf Susi Susanti auf den südkoreanischen Badminton Spieler Bang Soo-hyun. Susi gewann mit einem Ergebnis von 5-11, 5-11-3. Für ihren Sieg gewann Susi Susanti eine Goldmedaille. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Thank you. mata ini tiada pernah bisa terhenti. Ketika di sana terdapat jenis darah tak kuasa tuk tak menetapnya. Entah mengapa hati ini tergetar saat dia di sisi. Setiap berada sosok ayu cerita tak mungkin ku tak memikirkannya. Bergejolak hasrat jiwa tuk bersatu dengannya. Bergemuruh bunyi meminta bersemai di dalamnya. Binal fikir dan upaya tentang bagaimana jadinya saat ragaku dan raganya bersama. Segala nafsu belaka bahwa aku memang begini adanya. Bergejolak hasrat jiwa tuk bersatu dengannya. Bergemuruh bunyi meminta bersemai di dalamnya. Binal fikir dan upaya tentang bagaimana jadinya saat ragaku dan raganya bersama. Alir deras darah memenuhi rongga yang ada. Menggugah daun kayu bekerja, tak peduli akal daya memandang dampak tercipta. Walau ku tahu jelas jawabnya bahwa akan berdikari saja.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema das indonesische Handelsministerium Plan Grundnahrungsmittelhilfe zu starten, um die Auswirkungen von El Nino zu bewältigen. Das indonesische Handelsministerium plant die Einführung eines Grundnahrungsmittelhilfsprogramms für bedürftige Menschen im Wert von 8 Millionen Rupiah, um die langen Trockenzeit wegen El Nino zuvorzukommen. Die Hilfe wird von Oktober bis Dezember 2023 dauern. Dies erklärte der Handelsminister Julki Frihazan am Mittwoch, den 2. August, nach dem Treffen mit Tabakbauern
in Kudus, Central Java, citit von der Nachrichten Agentur Antara. Julkifli Hasan sagte, dass die Lebensmittelversorgung auf dem Markt der Zeit ausreichend vorhanden seien. Unterdessen betrug die Inflation nur 3%. Allerdings gab er aber zu, dass durch El Nino-Phänomen der Preis für einige Nahrungsmittel erhöhen könnte. Deshalb bereitet sich die Regierung ernsthaft darauf vor, dass es keine Probleme mit Grundnahrungsmitteln gibt. Minister Yukifi Hasan fügte hinzu, wenn die Preise verschiedener Waren auf dem Markt übermäßig gestiegen seien, werde die Regierung Unterstützung in Form von Transportsubventionen leisten. Die Subventionen werden auch dann gewährt, wenn auch die Preise für Grundnahrungsmittel wie Mais steigen. Das El Nino-Phänomen ist ein Phänomen, bei dem die Meeresoberflächentemperaturen über die normalen Bedingungen hinaus ansteigen und im zentralen bis östlichen Pazifik auftreten. Die Temperatur ist wärmer als üblich, was zu einer Verringerung der feuchten Luft in der Umgebung führt. Die Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik, BMKG, sagte, das El Nino-Phänomen habe aufgrund der geringeren Niederschläge Auswirkungen auf lange Trockenperioden. Derzeit sind rund 63% des indonesischen Territoriums als direkte Folge von El Nino in die Trockenzeit eingetreten. Dieses Phänomen kann bis Ende 2020 andauern. Das war unser Indonesien.
Oh,
aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Tanz Bujangga noch vorstellen. Der typische Tanz von Boyolali Bujangga noch hat eine sehr attraktive Tanzart, die eine Figur darstellt, nämlich den Patih Bujangga noch. Der einen starken Willen hat, klug und auch witzig ist. Der Bujangganong-Tanz wurde im Jahr 1980 entwickelt. Die Tänzer des Bujangganong-Tanzes tragen Masken mit riesigen und schroten Gesichtern, losen Augen, Rastalocken und Hasenzähnen. Die Ursache der Bujangganong ist Teil der Ryokonorogo Tanzes. In den Inszenierung Ryokonorogo with Bujangganong normalerweise konzipe Zonen of the Foot. Aufgrund seiner Mitgliedigkeit mit dieser Charakter vom Publikum, im besondere von Kinen, immer mit Spannung erwartet. Der Bujangganong Tanz stellt in seinen Tanzbewegungen attraktive und extreme Akrobatik da, wenn sie in der Vergangenheit zwei Gruppen während einer Prozession trafen, unter jeder Reo-Gruppe den Bujangganong-Tanz für ein akrobatisches Duell auf. Zu den Grundbewegungen des Bujangganong-Tanzes gehören der sogenannte Besot, eine Verbindung Bewegung für viel Takte, Gesänge der sogenannte Gecul, lustige Bewegungen, Doppelsprünge, verschiedene Incengan oder Spionage Bewegungen, Lampah Telu oder Cecet, Bapangan, Akrobatik, Trit-Trita und Doppelsprünge. Beim Tanz tragen die Bujangganong Tänzer den Bingel, Einstein Bart, Odemkov, Rute Western mit Farsen Streifen, Rute und Gelbe Sampur oder Schals, Epe Timang oder Gürtel, Stagen, Mbongombio und Dinkikan, Hösen. An den Beinen befindet sich ein Kleidungsstück, das den Genitalbereich bedeckt. Im Mbongombio, knielange Hosen, Hohosen, Busketsen, Bingel. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über den Bujangganong-Tanz. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Bei dem heutigen Dies und Das Programm berichten wir von dem automatischen Hühnerfütterungsgerät mit der Internet der Dinge. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, drei Studenten der Elektrotechnik an der Universität Muhammadiyah in Malang, oder gekürzt UMM, erzeugten das automatische Hühnerfütterungsgerät mit dem Basis von Internet der Dinge, oder IoT. Eines der Teammitglieder, Saiful Amin, erklärte, dass es bereits viele automatische Hühnerfütterungssysteme zur Verfügung, aber IoT wird noch selten eingesetzt. Der Einsatz von Internet der Dinge erleichtert den Bauern, um den Hühnerfütterungsplan aus der Ferne automatisch zu verwalten. Dazu kann man die mobile oder Web-App verwenden. Liebe Zuhörer, die Innovation der automatischen Fütterung sei dadurch entstanden, dass viele Legehennenbauer immer noch manuell füttern. Dieser Weg sei ineffizient und führe häufig zu Problemen, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Fütterung, was sich wiederum auf die Qualität der produzierten Eier auswirken könne. Saiful sagte weiter, dass dieses Gerät ebenso Human-Machine-Interface oder HMI mit einem LCD oder Liquid Crystal Display benutzt, sodass die Bauern die Zeit direkt kontrollieren können. Während der Herstellung des Geräts gab es nicht zu viele Hindernisse zu bewältigen, doch nur beim Kodierungsverfahren sowie der Gestaltung von LCD. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gerät ermöglicht den Fütterungszeitplanung von etwa 2000 Legehennen zu kontrollieren. In einem Gehege kann ein Motor eingesetzt werden, der Futter in den Fütterern füllt. Dann wird der Fütterer in Betrieb sein, um die Hühner gleichmäßig zu füttern. Dieses IoT-basierte automatische Hühnerfütterungsgerät ist zu einem erschwinglichen Preis erhältlich, der den Hühnerbauern im Vergleich zur Einstellung der Mitarbeiter zugutekommen kann. Saiful drückte seine Hoffnung aus, dass dieses automatische Hühnerfütterungsgerät entwickelt und kommerzialisiert werden kann, damit es die Arbeit der Hühnerbauer verringern kann. Außerdem kann es auch die Produktivität der Hühner erhöhen, indem es das Gewicht der Hühner maximiert und den Stress von Hühnern minimiert. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das von Voice of Indonesia. Auf Wiederhören! Voice of Indonesia führt das Voice Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag spielen wir für Sie ein Volkslied. Und heute ist das Volkslied aus Papua mit dem Titel Yamko Rambe Yamko. Yamko Rambe Yamko enthält tatsächlich eine traurige Geschichte über das Leben des Papuanischen Volkes. In der Vergangenheit war es oft in Streitigkeiten zwischen Stämmen und Kriege gegen die niederländischen Kolonialherren verwickelt. Das Lied, das von diesem Krieg erzählt, hat viele heroische Werte. Dieses Lied beschreibt den Sänger, der ein Held sein möchte, der sich dem Krieg, dem Kampf und der Aufopferung für die indonesische Nation anschließt. Tatsächlich war er auch bereit zu sterben, um die Unabhängigkeit der indonesischen Nation vor den Händen der Invasoren zu verteidigen. Liebe Musikfreunde, hier ist das Volkslied aus Papua, Yamko Rambe Yamko, gesungen von Putri Reski und Ivan Suadi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.